Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Mendocino, Mendocino, ich fahre jeden Tag nach Mendocino.
So geht der Text wirklich?
An jede Tür klopfe ich an, doch niemand kennt mein Girl in Mendocino.
Roland Kaiser,
nein,
meine Damen und Herren.
Der war's, glaube ich, nicht.
Nein, aber du machst ja einen auf Roland Kaiser, Alter. Was zur Hölle?
Der singt doch nicht so schnittige, geile Schlager, Alter. Der singt doch voll die Schnulzen. Das ist doch niemals ein Roland Kaiser-Schlager.
Ich kenne mich weder bei Schlagern noch bei Roland Kaiser groß aus.
Mendocino. Naja, so die. Also
von wem ist denn das Mendocino?
Alter, jetzt fragst du mich was.
Michael Holm. Du weißt vielleicht? Scheinbar, dass es nicht von Roland Kaiser ist.
Ich glaube, Michael Holm, sagt der DJ.
Okay.
Aber ohne Gewehr.
Aha. Kriegen wir wieder Hassbriefe, du.
Ja, von den Schlagerfans, ja, die uns hören. Aber ey, für den Ohrwurm bist du zuständig, weil du hast über Mendocino geredet. Insofern, seitdem habe ich diesen Ohrwurm.
Ja, was kann ich denn dafür, dass
Kopf.
Die da leben, Alter?
Ja, du musst ja nicht jedes Mal den Schauplatz nennen. Wie wär's denn damit?
Okay, ich bin schuld, weil ich den Schauplatz des Films genannt habe.
Ja, eben, du bist schuld. Ah. Ja. In der letzten Support-Episode kam dieses Wort, seitdem habe ich diesen Ohrwurm. Mhm. Von dem längst vergessenen Liedode. Aus alten Tagen.
You're a weird, sick little man.
Ach so.
Also wirklich, ey. Das hast du als Ohrwurm. Da würde ich doch sofort irgendwie einen anderen Track hören, von dem ich weiß, der ist ähnlich fies, also so beim, was das Hängenbleiben angeht.
Ja,
aber
das
dann
ist,
irgendwas, was ich halt besser finde.
Ja, das ist aber unterbewusst bei mir drin. Das heißt ja nicht, dass ich mir Schlager anhöre, aber als kleiner Junge und mit Gastroeltern, die Restaurants hatten und dann auch bei Kollegen in Restaurants rumhingen, da liefen damals in den 70ern, wo ich als kleiner Junge rumgetobt habe und irgendwie da rumgespielt habe, da liefen diese Schlager, diese alten 70er-Jahre-Schlager. Schade, dass es den Film schon gibt, aber der goldene Handschuh, Alter, finde ich so geil, weil der hat diese 70er-Jahre-Kneipenkultur mit diesen alten Schlagern, mit so einem Serienkiller, mit so einer Serienkiller-Thematik verbunden. Finde ich super geil, weil jetzt jedes Mal, wenn ich diese harmlosen Gute Laune, heile Weltschlager höre, denke ich so, ja, die hat der Kollege aus der Goldenen Handschuhe auch gehört.
Ich habe in Stuttgart in Cannstatt gegenüber von so einer Kneipe gewohnt.
Ah, okay.
Da also, auch so wo halt gehört. Auch wirklich solche Gestalten immer rausgekommen sind, wenn wir dann irgendwie am Wochenende vom Feiern kamen.
Santa Maria.
Und so. Ging da immer wieder mal die Tür auf und irgend so ein Besowski ist daraus gestolpert mit so einer Uschi im Arm und drinnen hast du halt gesehen, wie sie abgehen zu so einer Mucke.
Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Ja, ja. Und dann tanzen die da ihren Foxtrot. Disco-Fox.
Ja, ja.
Nee,
aber halt
nicht,
alle rekordbesoffen, ne? Also da machen die keine halben Sachen.
Ja.
Das ist schon echt eine abgefahrene Subkultur.
Aber
so
ist schon
willst.
So, also diese Kneipenkultur ist schon in Berlin auch noch ausgeprägter als woanders, oder?
Ja,
also
ja.
Diese Eckkneipen und so ist schon.
Ja, aber es ist in Stuttgart auch. Also
ja, klar, gibt es die überall, auch in Hamburg und so, logisch, aber.
Ja, eben. Ich glaub,
aber die sind auch nicht tot zu kriegen. Also du hast immer noch irgendwie so diese Eckkneipen, hast du schon, ein paar sind ausgestorben, aber die gibt's noch.
Ja. Hier im Haus war ja unten drin früher auch eine.
Ach, da war auch eine.
Also eine Rockkneipe.
Geil.
Deswegen ist ja noch eine Bowlingbahn drin.
Oh, eine Rockkneipe mit einer Bowlingbahn. Fancy.
Ja.
Das stelle ich mir aber auch
ist jetzt halt nicht mehr, ne?
Als Wohnung so direkt da drüber, so eine Bowlingbahn drunter, ist wahrscheinlich auch nicht das Geilste, was man haben kann, oder?
Ja, also ich bin ja 2 Stockwerke drüber, deswegen habe ich mir sagen lassen von dem Typ unter uns, dass das echt kein Problem war.
Okay.
Also zumal die das wohl auch nur am Wochenende dann auch nachts gemacht haben und so.
Ziemliche Red Flag, wenn sie zu mir sagen, ja, unter dir ist eine Bowlingbahn.
Naja, aber hallo. Hm. Also ich glaube, das wäre nur noch zu toppen durch irgendein Restaurant, wo du halt weißt, da ziehen dann immer die fiesesten Gerüche hoch und so und du kannst Fenster nicht mehr aufmachen.
Ja, das ist auf jeden Fall
auch. Das hast
fies.
Du ja auch. Dass du
mit
sagst,
dem Kiffer, ja.
Du kannst das Fenster nicht aufmachen.
Auf der einen Seite, ja, das ist auch, das ist brutal. Das ist brutal. Ja, wir haben ja für die Geräuschkulisse damals in unserem letzten Restaurant gesorgt, was wir im Wedding hatten, weil die Wohnung von uns war ja direkt da drüber.
Mhm.
Und ich und mein Bruder waren natürlich super kreativ und haben dann irgendwie an den Schrank einfach so einen Stuhl rangehangen und haben die Sitzfläche von dem Stuhl einfach rausgekloppt oder beziehungsweise so rausgedrückt und hatten dann einen Basketballkorb.
Ach so.
Und haben dann oben Basketball gespielt über der Wohnung. Und dann unten, weißt du, saßen die Gäste und dann nur dumm, dumm, weißt du, die ganze Zeit irgendwie so ein Krachen und so ein Bumsen. Und und das waren nicht irgendwelche fremden Nachbarn, sondern es waren tatsächlich die eigenen Kinder von den Gastronomen, die gerade irgendwie das Essen rausgebracht haben.
Die da bumsen, ja, ja.
Die da den Krach gemacht haben, ja. Mhm. Musste meine Mutter schnappe zu hochgehen und musste sagen, Alter,
bis einer
was
weint.
Immer ihr macht, hört auf damit. Ja, wir sind dann auf den Schlafzimmerschrank gestiegen und haben dann unten so eine, aus Decken und Kissen, so eine, so wie so ein Trampolin gebaut hat auf dem Ehebett von meinen Eltern und sind dann immer vom Schrank in diese Kissenburg da gesprungen mit Salto und weiß ich was alles, Alter.
Ja, Mann.
Und,
aber das sind halt wirklich die Aktionen, die dann, also wo dieser Spruch, bis einer weint, halt echt zutrifft, ne?
Ja, ja, das stimmt.
Weil das macht man halt, bis irgendwas richtig Bescheuertes passiert.
Ja, ja. Das Lattenrost da drunter sah auch brutal aus. Also da war kaum ein Brett, was da noch irgendwie, was noch heile war. Weil wir da ständig raufgesprungen sind von der großen Höhe. Aber der Schlafzimmerschrank war ein guter Platz, um zu flüchten vor meinem Vater, weil ich bin dann über mein Etagenbett, weißt du, mein Bruder, er schläft unten, ich schlaf oben. Mhm. Wenn mein Vater mir irgendwie Haue geben wollte, bin ich so ganz schnell über das Etagenbett hoch, dann rüber auf den Schrank gesprungen und mein Vater ist halt auch nicht der Größte und da konnte er mich nicht kriegen.
Du Fuchs.
Da stand ich auf dem Schlafzimmerschrank und der konnte mich nicht erreichen und dann habe ich da gewartet, bis abgekühlt ist.
Wie so eine Katze, die irgendeinen Scheiß angestellt hat, ey.
Auf jeden
Fall. Schnell irgendwo hochklettern, da kriegt er mich nicht.
Ja, so eine Art war das auch. Das war ganz cool.
So, und da lief dann auch Mendocino, ja?
Also ganz in der Zeit nicht mehr, aber ganz früher bei den alten Restaurants, da lief auch schon mal Mendocino, ja. Mhm. Ich kann mich erinnern, da gab es so ein, meine Eltern waren befreundet mit so einem Pärchen, die auch ein Restaurant hatten und wir waren auch da ab und zu Gast und die hatten auch so ein Klavier. Da gab es halt so, auch so einen Raum, wo man so was man buchen konnte für Firmenfeiern oder wenn du Hochzeiten hast oder so, ja, so einen großen Festlichkeitenraum. Und da stand da auch ein Klavier. Und da habe ich als kleiner Junge halt mit den Kumpels von oder den Söhnen und Töchtern und so von denen habe ich halt in diesem Raum mit diesem Klavier gespielt. Und da liefen auf jeden Fall diese alten deutschen Schlager, ja. Die habe ich alle mitbekommen. Das war ja eigentlich. War ja
zum Glück bist du DJ geworden, Alter, und nicht irgendwie ein Schlagerstar.
Ja, hätte auch sein
können. Wobei, Alter, die machen Kohle. Ne?
Ja, ja, die machen Kohle, ja.
Also, das ist schon. Ich finde es so krass, dass das immer noch in dem Ausmaß funktioniert und das, da hast du halt auch ein Publikum, was nach Malle fährt, um sich die Mucke reinzuziehen, ne? Und was zum Teil halt auch gerade so die älteren Semester dann auch wirklich noch haptische Tonträger kauft und so.
Also, ja, das stimmt, ja. Die Flippers sind immer noch aktiv bei ihren Konzerten.
Gibt's die noch, ja?
Die gibt's, glaube ich, noch,
ja. Die gibt's alle noch irgendwie. Das ist ja der Punkt, so, die sind ja alle nicht tot zu kriegen.
Nee, von denen stirbt ja wirklich keiner, Alter. Die sind ja alle 100. Diese ganzen Schlagerstars und die gibt's noch.
Crazy.
Das ist schon wirklich abgefahren. Da fiel mir auch neulich ein, so, ich dachte so, Alter, Roberto Blanco und so, alle noch am Leben.
Weil ich habe mir das neulich auch gedacht, als ich mir diesen Springsteen-Film reingezogen habe, dass das, wenn das so ein deutsches Pendant gäbe, also ich meine, sie haben es mit Udo Lindenberg versucht, ne, aber das halt leider auch nicht groß genug aufgezogen, um da wirklich mal viele Leute mit zu erreichen. Weil es gibt ja schon auch in Deutschland eben, das geht dann wahrscheinlich eher in die Schlagerrichtung, aber es gäbe ja schon Menschen, wo man so ein Biopic machen könnte.
Na gut, es gibt das Roy Black Biopic, den hat ja Christoph Waltz mal gespielt.
Ja, aber das war ein Fernsehfilm.
Ja, aber die haben schon
probiert. Nee, ich meine halt eben ähnlich groß aufziehen. Also weißt du, es gibt ja schon.
Udo Jürgens vielleicht, der ist auf jeden Fall eine Größe.
Ja, eben.
Aber vielleicht gibt er auch
zu oder halt auch so einen also, Film. Wobei, Roland Kaiser drehen sie jetzt. Aber ich glaube, das wird auch kein Kinofilm. Ich glaube, es wird ein Fernsehfilm.
Fernsehfilm. Wer spielt den?
Das weiß ich noch nicht.
Das ist wieder Alexander Scher. Der spielt doch immer Persönlichkeiten aus der Filmgeschichte.
Ja, und vor allem auch aus der Musikgeschichte. Der hat ja bei diesem, wie hieß der in Köln mit dem jungen Mädel.
Hat der nicht auch diesen Gundermann gespielt? Das war doch auch Alexander Scher.
Genau.
Der ist auf jeden Fall der Mann für die Biopics.
Ja, Mann.
Na gut, gucken wir. Ich weiß nicht. Roland Kaiser steht jetzt nicht ganz oben auf meiner Agenda, wenn jetzt der Film rauskommt. Ob es jetzt Fernsehfilm ist oder
Kinofilm. Ist halt auch schwer zu vergleichen mit Springsteen und Co. Aber
ja, was wollte gerade sagen, Alter, deutsches Pendant. Da dachte ich, deutsches Pendant vom Springsteen-Film ist jetzt für dich der Roland Kaiser-Film, der rauskommt. Was zu
Nein, ich habe nur gesagt, das drehen sie halt gerade. Aber es gäbe ja schon wirklich deutsche Persönlichkeiten, über die man ein Biopic machen könnte. Das müssen ja nicht Musiker sein.
Also,
aber ich
also
halt,
was die Musiker angeht, so ein Rio Reiser-Biopic würde ich mir wahrscheinlich angucken.
Ja,
weil der gibt einiges her. Um dann Film
ja eben, also da waren ja schon auch Leute dabei, die ein wildes Leben hatten und ich finde halt, so ein Udo Lindenberg hätte sich wahrscheinlich angeboten, aber das haben sie halt eben irgendwie, das kriegen sie dann halt nicht groß genug aufgezogen, aber ich finde, trotzdem gäbe es da noch Leute, Alter. Muss ja nicht immer ein fucking Hitler-Biopic sein.
Biopic vor allem.
Ja, der Untergang.
Hitler-Biopics.
Der Untergang ist ja schon irgendwo auch Biopic von Hitler.
Biopic, Alter. Naja. Ist der geil. Ja, so hätte ich es jetzt nicht formuliert, aber gut. Ja.
Weiß ich nicht, ob das bei IMDb nicht mit dran stehen würde.
Könnte sein, ja.
Eben.
Hitler-Biopic hört sich irgendwie komisch
an. Ja, natürlich hört sich komisch an, weil es halt auch irgendwo was Verherrlichendes hat, ne?
Steht halt neben dem Springsteen-Biopic, ja.
Ja, genau.
Im Regal.
So, hier Bohemian Rhapsody.
Ja.
Springsteen und der Untergang.
Ja.
Sehr schön. Naja. So, heute haben wir wieder Supporter-Special, weil nur Kram von euch.
Richtig, Supporter-Special Volume 19 steht an. Und
wir machen jetzt einfach so lange Supporter-Specials, bis wir da auch bei den 100 sind.
Was ja ganz geil ist, ist, dass wir dadurch unsere 500 zur Folge und die Verantwortung und der große Rattenschwanz, den wir aufziehen wollten, den
schieben wir einfach schön raus.
Auf jeden Fall schön vor uns her.
Ja, großartig.
Also es wird natürlich auch wieder normale Episoden geben, gerade wenn wir Gäste haben und so, den können wir natürlich nicht zumuten, da irgendwie 5 Auftragsfilme oder 3 Auftragsfilme mit uns zu gucken. Da wird es auch wieder normal nummerierte Episoden geben. Mhm. Aber zu zweit werden wir schon, werden wir noch ein paar Supporter-Specials machen und so, also gucken wir mal. Ja. Die 500 rückt auf jeden Fall ein bisschen weit, in weite Ferne.
Mhm. Mal gucken. Nichts. Ja, und heute sind es eben 3 Filme,
ja,
die alle recht unterschiedlich sind, finde ich.
Ja, auf jeden Fall ist nicht so eine Komödienfolge wie letzte Woche.
Hast du wieder brav zusammengestellt hier, ein bisschen unterschiedlichen Kram zusammengepackt.
Ja, ein bisschen unterschiedlichen Kram, so dass man guckt, dass man nicht zu viel vom selben in einer Episode hat und so.
Ja, ich bin gespannt, von wem die Sachen stammen.
Stimmt, weiß ja zum Teil gar nicht. Ja.
Nö, das gucke ich mir ja selten an. Mhm. Bin da ganz unvoreingenommen. Nicht, dass es da irgendwelche Leute gibt, wo ich mir irgendwie Sorgen machen würde im Vorfeld.
Da gibt es nicht irgendwelche Namen, wo du sagst, da läuten schon die Alarmglocken?
Nee, das erfahre ich ja dann immer erst hinterher. Und das Schöne ist, ich merke es mir nie so, dass das solche Auswirkungen hat. Ne? Dass ich dann, wenn ich jetzt weiß, dieser Film ist von Supporter XY, dass ich dann irgendwie schon Angstschweiß ausbreche.
Also, aber es ist schon nach wie vor so, dass man so bestimmte Filme, kann man runterbrechen, von wem die sein könnten. Weißt du, da kann man schon bestimmte Leute ausschließen und bestimmte Leute wieder in die... In die Gleichung nehmen, wo du sagst, könnte von ihm kommen. Mhm. Wer ein bisschen unberechenbar ist, ist tatsächlich Dennis, weil von dem kamen schon französische Arthouse-Filme von 1930.
Ja.
Und einer der Filme von ihm heute ist vielleicht auch namensgebend, aber...
Ja, der wollte einfach, dass wir da viel samplen. Also,
der wollte wahrscheinlich, wollte gesampelt werden, Alter. Wie billig ist das denn? Fand ich auch, Alter.
Ey, aber da ist schon ein bisschen was drin, was man samplen kann.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich dachte schon so, okay, wie offensichtlich ist das denn, dass er jetzt gesampelt werden will? Aber gut.
Meinst du?
Manche selbstverliebt, manche nicht so.
Na?
Banausi!
Mal so, mal so.
Mit welchem fangen wir denn an?
Such's dir gerne aus. Ich habe alle 3 gesehen.
Ich auch.
Das ist schon mal eine gute Voraussetzung für die Episode.
Das ist eine gute Voraussetzung, um drüber zu sprechen, finde ich auch.
Definitiv.
Ja, dann lass uns auch gleich mit Dennis the Menace anfangen.
Ja, Dennis the Menace.
Auf Deutsch nur Dennis.
Ja.
Und dann gibt's noch einen Fernsehtitel.
Dennis die Nervensäge?
Ja.
Ja, stimmt, den gibt's auch noch.
Das finde ich, wird The Menace nicht gerecht. Weil Menace hat schon was Bedrohliches.
Ja, ein bisschen schon. Und das ist ja tatsächlich der Originalname auch von den Comicstrips und so.
Ja, ja, klar.
Wir sind ja jetzt schon wieder in meiner Kindheit unterwegs. Wir waren jetzt gerade bei den Schlagern. Aber es gab in Serbien gab es so eine Tageszeitung, die mich natürlich als 5-Jähriger null interessiert hat, mir die Tageszeitung durchzulesen auf Kyrillisch. Aber die hatten Dennis-Comics drin. Mhm. Das war für mich so das Highlight, dass ich zumindest gesucht habe, wo dieser Dennis-Comics-Trip ist mit irgendwie 3-4 Bildern. Mhm. Und da hat man dann so einen kurzen Streich oder so ein Kurzabenteuer von Dennis halt irgendwie noch mitlesen können.
Ja.
Insofern bin ich auch quasi auch mit dieser Figur groß geworden.
Mhm.
Und
ja, ich kenne den auch von früher.
Du kennst den auch von früher, hat man schon gehört von.
Ja. Aber ich kannte auch den Film schon.
Ja, ich habe ihn auch schon mal gesehen.
Okay.
Ist ja schon ganz interessant, dass John Hughes hier auch quasi hintersteckt.
Mhm.
Und das ist ja schon eine Größe, den wir kennen aus Breakfast Club und so, aber er ist auch der Mann, der hinter Kevin allein zu Hause steckt. Also.
Ja, der hat super viele Komödien gemacht.
Ob jetzt als Autor oder Produzent oder auf dem Regiestuhl, also der Mann ist ja schon eine Größe und relativ früh auch verstorben.
Mhm.
Aber wollen wir erstmal Punkte raten.
Oh ja, der ist hier fürs Drehbuch verantwortlich. Also halt basierend auf den Figuren von Hank Ketchum. Ja, wir raten erstmal. Ich finde das bei dem gar nicht so einfach, aber ich kann mir vorstellen, dass du hier bei 6 Punkten bist.
Okay. Ich glaube, dass du den ein bisschen harmlos findest. Ich sag 5,5. Nee, ich sag 6, komm. Ich sag auch nur 6. Ich glaube ans Klingeln.
Lag ich demnach richtig.
Vielleicht wird es ja die Einigungsklingel.
Vielleicht, ja.
Vielleicht lag es richtig, vielleicht nicht.
Ja. Aber ich habe den damals irgendwann gesehen, nachdem der rauskam.
Ach so, frisch.
Ja.
Krass.
Und ich meine, dass ich den damals auch ganz lustig fand.
Damals, okay.
Ja. Ja, weil Walter Matthau war, glaube ich, bei mir in den 90ern schon auch sehr präsent.
Ja, der ist natürlich...
Also, weil ich halt zum einen viel von den alten Filmen geguckt habe. Mhm. Und dann aber halt auch diese Filme, die er in den 90ern gemacht hat, mit hier Grumpy Old Man und so.
Mhm, klar. Also Walter Matthau ist natürlich als Mr. Wilson eigentlich auch ein legendärer Charakter dieses Nachbarns, dieses Grantigen. Ist natürlich eine Mega-Besetzung, das klar. Muss man mal an der Stelle sagen. Also den da irgendwie reinzupacken als dieser Mr. Wilson, der wertet den Film definitiv auf.
Ja.
Das ist schon eins meiner großen Pluspunkte auf der Checkliste.
Das ist bei mir auch so, auf jeden Fall.
Okay, cool.
Ja, und dann haben sie halt irgendwie 20.000 Kinder gecastet, um dann am Ende bei Mason Gamble zu landen, der hier Dennis spielt.
Ja, die letzten 10 Finalisten wurden wohl direkt mit Walter Matthau dann auch getestet, so wie die Chemie funktioniert, und er ist es dann geworden.
Ja. Ja, hat danach nicht so die Riesenkarriere gemacht, ne?
Nee, war.
17 Credits sind es insgesamt. Bei Rushmore hat er mitgespielt, Arlington Road und sowas, aber halt alles recht kleine Rollen, und ich glaube, der letzte ist auch von 2010. Also ja, das hat nicht so wirklich Fahrt aufgenommen. Aber es gibt noch Christopher Lloyd, der ja dann doch recht prominent ist, der noch mitspielt und witzigerweise dann auch noch mit Lia Thompson zusammen.
Ja, die Kombo kennen wir doch auch aus.
Ja.
In einem Film, den wir neulich hatten.
Gab's schon mal. Und ich will auch noch die Frau Wilson erwähnen, also die Dame, die seine Frau spielt, das ist nämlich Joan Plowright.
Mhm.
Ehefrau von Laurence Olivier.
Mhm.
Bis zu seinem Tod.
Kannte ich auch vom Gesicht, aber konnte jetzt nicht zuhören, in welchen Filmen die mitgespielt hat.
Ja, die hat schon große Filme gemacht. Und was ich witzig fand, weil das hatte ich natürlich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass eine sehr junge Natasha Lyonne hier mitspielt.
Stimmt, ja. Als Babysitterin.
Ja.
Die war noch richtig klein. Ja, natürlich, wie soll man das auf dem Schirm haben? Weil als du Dennis gesehen hast, da hat sie noch keine große Karriere.
Ja, ja, eben.
Ja. Also bei mir ist es wesentlich später gewesen und da fiel sie mir auch nicht auf. Oder zumindest habe ich sie mir nicht gemerkt. Oder ich hatte sie halt auch noch nicht auf dem Schirm durch Orange is the New Black und diese ganzen anderen Filme und Serien, wo man sie dann gesehen hat.
Mhm.
Ja, und Christopher Lloyd war tatsächlich die Geschichte, dass ihm die Rolle von einem, der entweder von Harry oder von Marv irgendwie in Kevin allein zu Hause angeboten worden ist.
Na, Joe Pescis Rolle.
Joe Pescis Rolle. Ja. War
Harry.
Er war Harry,
oder?
Genau. Weiß nicht. Den Fass hast du jetzt aufgemacht. Ich habe es neutral gehalten.
Ja.
Joe Pescis Rolle. Und,
das gibt's ja nicht, dass wir jetzt nicht wissen, wer ja welcher ist da von den beiden.
50-50.
Völlig egal.
50-50 ja. Joker bei Wer wird Millionär. Ja, und daraus ist nichts geworden. Da hat er gesagt, der wird noch eine Rolle für ihn haben. Und dann hat er extra wirklich den mit Christopher Lloyd im Hinterkopf irgendwie geschrieben, diesen Rumtreiber.
Switchblade Sam.
Switchblade Sam. Und das war dann Christopher Lloyd. Er war halt so ein bisschen der Bösewicht bei Dennis the Menace. Auch wenn man vielleicht Mr. Wilson auch so ein bisschen unter die Antagonistenseite zählen kann, weil der ist natürlich auch kein Freund von dem kleinen Dennis.
Ja, aber der hat keine bösen Absichten.
Der hat keine bösen Absichten und es kommt ja auch immer wieder raus. Das ist ja auch so ein Running Gag, dass er dann ab und zu, gibt es ja sowas wie eine Loyalität oder wie eine Freundschaft oder wie eine Anerkennung so dem Gegenüber. Weißt? Also es ist ja schon ein bisschen Hassliebe ist ja schon dabei.
Ja, ja, eben. Also ich glaube, wenn er in Ruhe gelassen würde, wäre er auch ein netter Typ.
Ja, ja. Wenn. Naja gut, er ist schon ein bisschen grumpy, also auch wenn er in Ruhe gelassen wird, weißt du, er ist ja schon grundsätzlich vom Typ her ein...
Meinst du?
Ja.
Naja, als wir ihn kennenlernen, hat er halt auch schon eine Geschichte mit Dennis, ne? Also deswegen, der Film fängt ja damit an, Alter, was ist denn los jetzt? Der Film fängt damit an, dass Mr. Wilson hört, wie Dennis angefahren kommt und sofort die Flucht ergreift. Mhm. So, das heißt, es erzählt uns ja schon, da gibt es eine Backstory, also die kennen sich schon eine ganze Weile und der geht ihm jetzt nicht heute das erste Mal auf den Keks, sondern...
Nein, ohne Frage.
Der ist halt schon immer diese üble Bedrohung und deswegen, der flüchtet, um irgendwie nicht mit ihm konfrontiert werden zu müssen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber du siehst ja schon, auch wenn Dennis nicht im Picture ist, so wenn es halt nur ums Interagieren mit seiner Ehefrau geht, dass er schon so ein bisschen grumpy ist und so ein bisschen...
Naja, aber
unterwegs.
Der ist ja auch in einer sehr stressigen Situation. Warum breche ich jetzt hier eigentlich eine Lanze die ganze Zeit für Mr. Wilson? Das ist mir eigentlich völlig Latte. Klar ist der ein grumpy old man. Da sind wir wieder, ne? Das ist ja Paraderolle von Walter Matthau.
Total.
Aber ich glaube trotzdem, dass der halt auch einfach schwer konditioniert ist von dem, was Dennis so in den letzten Jahren mit ihm gemacht hat.
Ist er auch, ja. Das auf jeden Fall.
Eben, so, der weiß ja, was auf ihn zukommt. Und er hat ja recht. Also ich meine, nachgewiesenermaßen darfst du mit dem Kleinen nicht abhängen, Alter.
Ja, das stimmt. ich meine jetzt, an der Stelle beschreiben wir natürlich auch immer den Inhalt oder fassen die Story zusammen. Eigentlich im Grunde genommen hast du das schon gemacht. Also es geht darum, dass der kleine Nachbarsjunge Dennis, Mr. Wilson, der nebenan wohnt, irgendwie mit seiner Frau total terrorisiert. Die Frau nimmt es eigentlich eher gelassen und sagt so, ist ein Kind halt so, lass ihn machen so, lass ihn spielen. Ja. Der macht halt manchmal Streiche und baut Scheiße. Aber Mr. Wilson ist halt meistens der Leidtragende und rastet halt immer weiter aus, je mehr er terrorisiert wird. Und dann kommt halt Switchblade Sam noch in die Stadt, den noch nie jemand zuvor gesehen hat. Und du siehst schon, er ist komplett zerlumpt und dreckig und ist ein Rumtreiber und hat ein Messer dabei und ist, führt Böses im Schilde und schnappt sich auch irgendwie Handtaschen und so alles, was da rumliegt. Und er ist dann sozusagen der Harry oder der Marv, das halt nicht in Kevin allein zu Hause, aber für Dennis the Menace halt. Er ist halt so der Feind in diesem Szenario. Und die Wege kreuzen sich natürlich dann auch im letzten Drittel des Films.
Ja, und was natürlich auch nicht hilft, ist, dass Dennis Sommerferien hat, demzufolge wahnsinnig viel Zeit und sich bei Regen halt auch schnell langweilt, weil er halt gerne draußen irgendwelche Dinge macht. Mhm. Und dann müssen die Eltern beide auf Geschäftsreise, sodass er dann zwangsläufig bei Mr. Wilson landet.
Ja, weil die Babysitter, die ja durch abgeklappert werden und so weiter, also, legen sofort auf oder ja, sagen siehst du, so, auf keinen Fall.
Sind auch schon alle konditioniert.
Ja, definitiv. Das ist schon auch immer ganz interessant, wie dass es da eine History gibt auf jeden Fall.
Ja.
Jetzt wollte ich mal gucken, wann Dennis dieses Los reingeworfen hat, weil er hat es, glaube ich, auch aufgewertet, weil ich glaube, das war mal ein ganz normaler Losfilm in der Liste.
Mm, okay.
Und dann hat er den zum Auftragsfilm gemacht.
Mhm. Ja, ich kann noch erzählen, dass Tim Burton auch die Regie angeboten wurde. Sowieso gab es hier auf diversen Posten verschiedene Anläufe, andere Leute irgendwie ranzukriegen. Und Nick Castle, der den schlussendlich gemacht hat, der war halt nicht die erste Wahl. Und ich meine, die Filmografie von Nick Castle ist auch überschaubar, würde ich mal sagen. Mhm. 13 Credits. Major Payne kenne ich, ist jetzt auch nicht das Riesenhighlight.
Major Payne von hier mit Damon Wayans.
Ja, Mann. Ding, ja.
Okay.
Kennst du Mr. Wrong?
Glaub nicht.
Das ist mit Ellen DeGeneres in der Hauptrolle, Alter.
Was? Nee, den kenne ich nicht. Okay. Ja.
Und dann hat er noch Connor's Way gemacht. Da spielt halt Tretch die Hauptrolle.
Alter, okay, ja. Das ist ja wirklich.
Also
das
solche Filme, eben.
Deswegen ist wahrscheinlich Nature.
Ist so Major Payne und Dennis the Menace gehören halt eckig. Also das sind so die größten seiner wieder.
Mhm.
Ja. Und er war, wie gesagt, nicht die erste Wahl. Was das geworden wäre, wenn Tim Burton ihn gemacht hätte?
Aber es ist, also es überrascht mich jetzt nicht, dass Tim Burton jetzt Dennis the Menace ablehnt, weißt du, dass er sagt, so, ja, nee, lass mal, such mal jemand anders oder so, ist jetzt, weiß nicht, also wie man mit dem Stoff jetzt auf ihn zukommt.
Naja, guck mal, der hat ja hier diesen, oh Gott, wie heißt der mit diesem nervigen Typ?
Johnny Depp?
Nee, der andere nervige Typ. Nein, auch diese Kunstfigur, die mit der er dann den Film gemacht hat, den ich doch hier gebracht habe, Alter, wie hieß der denn, verdammte Axt?
Kunstfigur?
Mann, dieser Typ mit dem Anzug und der Fliege und seiner nervigen Art, wie heißt denn der Atze?
Du meinst nicht Willy Wonka?
Nein.
Wer ist denn der Typ mit der Fliege, Alter? Ach so, du meinst Pee Wee Herman.
Ja, Mann, Pee Wee Herman. So, den hat Tim Burton doch auch gemacht. So.
Ach, das war ja sein Frühwerk, ja, stimmt.
Und deswegen ist das jetzt nicht so weit hergeholt, dass die den gefragt haben.
Das ist ein typisches Muster, weil er diesen einen Film da gemacht hat. Also.
Nö, aber so eine ähnliche Zeit, oder nicht?
Ja. Weiß nicht, was dann daraus geworden wäre. Ja, ich hatte recht übrigens. Im September 2023 hat Dennis diesen Film hier reingeworfen.
Mhm.
In den Topf und jetzt zum Auftragsfilm gemacht. Also
okay.
Jetzt will er mal wissen, wie wir drüber denken.
Ja.
Ja.
Ja, und wie fandst du es?
Ich fand's nett. Das ist für mich eine wesentlich harmlosere und profillosere Version von Kevin allein zu Hause. Mhm. Was natürlich auch wieder ein kleiner Junge, der sich irgendwie gegen die Erwachsenen widersetzt und mit einer gesunden Naivität dann auch für eine Menge Chaos sorgt. Aber er macht natürlich nicht so viel Spaß wie Macaulay Culkin, das muss man mal dazu sagen. Aber ich glaube auch, es gibt niemanden, der sagt, so, ja, Dennis ist auf jeden Fall der bessere Film. Beziehungsweise Dennis the Menace insofern. Aber man kommt hier gut durch. Das war für mich irgendwann mal ein Badewannenfilm gewesen vor diesem Podcast. Jetzt habe ich ihn wieder als Badewannenfilm gesehen und aus dieser Funktion funktioniert er gut. Das ist wieder so ein knapp 90 Minuten, weißt du, der dann durch ist und der relativ kurzweilig daherkommt. Ich mochte Christopher Lloyd als überdrehter Comic-Bösewicht. Das war auch alles ganz nett und ein paar Slapstick-Momenten garniert. Aber hat sich schon an manchen Momenten gezogen. Walter Matthau war ein großes Highlight für mich. Insofern ist das ein netter Film, vielleicht für die ganze Familie, aber jetzt auch nichts, nichts Großbleibendes.
Ja, sehe ich sehr, sehr ähnlich.
Schön.
Was ich halt auch so schade finde bei der Sorte Film, also klar, ich meine, der ist von Warner Brothers, der ist PG, das ist natürlich an die ganze Familie gerichtet. Aber egal, was für ein Ding etabliert wird in dem Film, du weißt in dem Moment, wo jemand sagt, das ist irgendwie wertvoll oder da müssen wir drauf aufpassen oder sonst was.
Ja, ja, klar. Das spielt noch eine
Rolle. Weißt du halt, dass Dennis das Ding schrotten wird.
Klar spielt das noch eine Rolle.
Und das ist halt alles, ne, also gerade bei so einer Zweitsichtung, ist halt wahnsinnig berechenbar alles. Aber ich hatte mit Walter Matthau schon auch den ein oder anderen Spaß in dem Film, Alter.
Weil, ja, ja, voll.
Also auch wenn seine Reaktionen schauspielerisch für seine Verhältnisse auch hart drüber sind, gibt es hier schon den einen oder anderen, vor allem Slapstick-Moment, der für mich gut funktioniert.
Ja, er ist auf jeden Fall herrlich besetzt. Das ist, das passt wie die Faust aufs Auge.
Das Ding mit den Zähnen, ne? So, ich wusste das.
Ja, klar.
Und ich fand es trotzdem wieder witzig.
Das ist schon wirklich geil, ja.
Diese Chiclets da drin. Ja, aber eben in der Summe schon sehr, sehr harmlos und der Kleine ging mir dann doch auch tatsächlich in der einen oder anderen Szene auf den Keks.
Okay.
Schon auch so halt so ein bisschen Arschlochkind, ne?
Ja.
Der Dennis halt. Ja, liebe Grüße nach Osnabrück.
Das sind die Arschlochkind-Namen.
Ja, wir können vielleicht noch erwähnen.
Zwei in der Supporterschaft von denen.
Dass dieses Arschlochkind auch Razzie nominiert war.
Ehrlich.
Für diesen Film. Worst New Star.
So gleich.
Gewonnen hat Janet Jackson für Poetic Justice.
Oh, okay. Worst New Star war Janet Jackson nominiert, ja. Okay.
Ja, hat ihn
weniger
gewonnen,
in der Musikbranche, Alter. Aber wahrscheinlich in der Filmbranche.
Ja.
Hat ihn gewonnen, okay.
Ja. Und eben, Mason Gamble war hier nur nominiert.
Ich fand, er hat ganz gut gepasst als Dennis. Also.
Ja, passt auch. Gibt auch Momente, wo der ansatzweise süß ist und so.
Ja, ja, voll.
Aber, ja.
Aber du hast schon gemerkt, dass sie so ein bisschen diese Kevin-Welle reiten, weißt du? Wenn Kevin voll. Halt vorm Spiegel steht und dann mit diesem Rasierwasser und so, weißt du, die Szene. Und hier ist er halt in der Badewanne und macht halt seine Späße, weißt du, hin und her. Und merkst halt so, okay, das ist halt so der Kevin-Moment gerade.
Wie er die Flüssigkeiten austauscht oder also was das dann zur Folge hat, das war tatsächlich auch ein Moment, den ich ganz lustig fand.
Stimmt.
Ja.
Teilweise auch wirklich smart, so weißt du, wie er so diese Kindersicherung von der Medizin auch so aufmacht, so als wäre es überhaupt kein Problem, so weißt du, von wegen so.
Ja, das haben sie extra reingeschrieben, ne, weil das halt eben eins dieser Dinge ist, die, wo es immer eben gesagt wird, so man muss halt aufpassen, dass eben kleine Kinder nicht irgendwelche Putzmittel und so weiter da rankommen und eben wir sehen sehr explizit diese Kindersicherung an der Flasche und er poppt halt einfach auf, so ist schon sehr nett.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Das finde ich schon auch ganz, habe ich auch gut gelacht. Ja, der hat schon ein paar lustige Momente. Na gut.
Okay, sollen wir Punkte vorlesen? Oder beziehungsweise ich sage noch, dass der 35 Millionen gekostet hat und ja, war ein Erfolg, hat über 117 eingespielt.
Ja, die Familienfilme.
Da sind sie. Ja, und jetzt die Punkte. 5,7 auf IMDb, Metascore ist bei 49, Letterboxd 2,7.
Ja gut, kein Kritikerliebling offensichtlich.
Nö, aber es klingt so, als wären wir da in einer ähnlichen Region unterwegs.
Ich traue mir zu, dass ich ihm wahrscheinlich trotzdem mehr Punkte gegeben habe, wenn wir ähnlich klingen.
Ja.
Ich bin dann bei einer 7.
Alter, im Ernst?
Ja, ja.
Okay. So,
ich bin ja gut durchgekommen hier, insofern verzeih ich dem Film einiges, auch wenn es jetzt kein Meisterwerk ist.
Das ist aber schon.
Gehe ich immer so ein bisschen nach eigenem Feeling und 7 Punkte ist okay.
Da drückt er mal 2 Augen zu hier.
Schon, ja?
Ja, okay. Ich bin bei 5,5.
Also siehst du, wir klingen ähnlich, aber am Ende landen wir dann doch woanders. Das ist ja eben lustig, das, ja. Das Lustige. Das habe ich schon fast mit einkalkuliert. 5,5 Scheiß habe ich als erstes gesagt. Oder?
Ja.
Kage.
Tja.
Naja.
Okay.
Gut. So. Auf zum nächsten.
Von Dennis zu wem?
Von Dennis gerne zu Jan.
Zu Jan.
Zu einem Netflix-Film und einer Doku, die er uns diesmal in den Ring geworfen hat, weil er nämlich auch gesehen hat, dass wir The Rescue gesehen haben, den er auch sehr, sehr toll fand und den er auch wahrscheinlich früher oder später als Auftragsfilm genannt hat. Und in dem Zuge fiel ihm ein, dass er noch eine andere Doku kennt, die ihm sehr gut gefallen hat und die auch auf Streamingdiensten frei zugänglich ist und deswegen hat er uns diesen Film aufgetragen.
Okay.
The Remarkable Life of Ibelin.
Interesting. Der kam von Jan.
Der kam von Jan, ja.
Na dann, hau mal einen Tipp raus.
Ja, das ist tatsächlich nicht so leicht.
Warum?
Na, weil ich bei manchen Filmen, weil es bei manchen Filmen leicht fällt, die Punkte zu raten, und bei anderen, was soll ich dir jetzt sagen? Wie soll ich das begründen? Bei manchen nicht.
Naja, aber was sind denn hier die Bedenken? Also wenn du sagst, bei manchen fällt es dir leicht, dann hast du ja eine grobe Vorstellung, dass ich das irgendwie entweder sehr mochte oder gar nicht mochte, oder?
Ja, weil das ja hier schon eine bestimmte Bildsprache oder eine bestimmte Art ist, wie diese Doku erzählt worden ist. Und ein großer Teil davon spielt halt in einer Computerwelt. Und das, wenn man genervt ist davon, dann wird einem die Doku wahrscheinlich schwerfallen. Mhm. Weißt du?
Okay.
Also eine Sache weiß ich, dass du und ich auf jeden Fall nicht zu diesen Rollenspielleuten gehören, die jetzt monatelang irgendwie in so einem Rollenspiel drin waren und da irgendwie verschiedene Charaktere gespielt haben. Da war, glaube ich, keiner von uns im Start. Ja. Insofern ist das schon mal nicht unsere krasse Thematik, im Gegensatz zu Jan. Jan wiederum ist ja sehr Brettspielaffin, sehr Computerspielaffin, und der weiß definitiv was diese ganzen World of Warcraft und Dungeons and Dragons Spiele und so, und was man da, also der hat die definitiv schon gezockt. Mhm. Ich mach's kurz, zu spät, aber ich sag eine 7,5. Mhm.
Ich habe dich hier mit 7 notiert.
Okay.
Nach deinen Ausführungen im Vorfeld klingt das nicht mehr nach so einem richtig guten Tipp.
Meinst du zu hoch oder zu niedrig?
Entweder oder. Aber das ist ja jetzt so ein bisschen mittendrin und danach klang es halt nicht. Egal.
Okay,
werden wir sehen. Ja, mhm. Das fantastische Leben des Iberlin. Eine Doku, norwegische Doku, die von Netflix vertrieben wird, demzufolge da zu sehen ist. Mhm. Geht eine Stunde 43 und ist auch PG-13. Also das können sich auch junge Menschen angucken.
Ja.
Der Regisseur Benjamin Reh, der selber Norweger ist eben und tatsächlich auch nur Dokus gemacht hat bisher mit seinen 5 Credits. So, sind alles Dokumentarfilme. Und als Autor ist hier ein Herr gelistet, um den es geht, weil im Grunde besteht die Doku aus Dingen, die er aufgeschrieben hat, respektive Nachrichten, die er sich mit anderen Leuten hin und her geschickt hat. Mhm. Und da wurde jetzt schon irgendwie ein ganz interessanter Ansatz gewählt. Also eigentlich können wir das so erzählen. Die Eltern, also es gab einen Norweger namens Madstien, der ist im Alter von 25 gestorben, weil der krank war. So, und als jetzt seine Eltern trauern, primär darüber, dass der durch seine Krankheit ein sehr isoliertes Leben hatte, bekommen die irgendwann Zugang zu einem Blog, den er geführt hat, wo sie dann darüber entdecken, was der durch World of Warcraft und die Online-Community, der dabei getreten ist, was der dann doch für ein krasses Leben geführt hat, weil das eben dann doch voll war mit Menschen, mit denen er sich ausgetauscht hat, er soziale Kontakte hatte.
Aber alles in der virtuellen Welt, ja.
Aber halt komplett in der virtuellen Welt. Mhm. Und der hat halt so eine degenerative Muskelerkrankung und demzufolge wurde das mit den Jahren immer schlimmer.
Ja, als kleiner Junge ist halt öfter mal umgefallen und auf den Arsch gefallen und so. Da ging es noch, aber das wurde halt genau im Laufe der Jahre wird es immer schlimmer, bis er dann irgendwann nicht mehr selbst laufen konnte, im Rollstuhl saß und dann auch sämtliche Motorik da fast verloren hat.
Ja. Ja, und der Film unternimmt jetzt eben den Versuch, uns sein Leben näher zu bringen. Und zwar darüber, dass die in World of Warcraft das quasi alles nachstellen, was er so erlebt hat. Mhm. Oder? Also sind jetzt halt rekonstruierte, animierte Momente im World of Warcraft-Look.
Er hat sich halt seinen Charakter da gebastelt, genau, und kann halt Sachen machen, die er im wahren Leben nicht machen kann. Indem er zum Beispiel immer, wenn er sich einloggt, rennt er halt erstmal einfach nur wild durch die Landschaft rum. Ja.
Und das ist eben Iberlin, also der Titelgebende.
Iberlin ist praktisch sein Name in dieser Welt.
Ja.
Und da lernt er auch diverse Leute kennen und baut da praktisch parallelen Leben auf, den seine Eltern nicht mitbekommen haben. Mhm. Oder was seine Eltern nicht mitbekommen haben.
Ja. Ja, und der Regisseur ist auf das Ding gekommen, also wurde inspiriert zu diesem Film, nachdem er eben in Norwegen Artikel gelesen hat, aus dem Jahr 2019. Mhm. Da hat nämlich eine große norwegische Medienanstalt hat da über ihn berichtet und das wurde auch zum meistgelesensten Artikel in der Geschichte von NRK, so heißt die. Und darüber, ja, hat er Inspiration für diesen Dokumentarfilm gefunden. Und ich meine, ich finde den Ansatz schon sehr interessant. Mhm.
Ist es, weil man auch einen anderen Weg wählt, eine Doku zu erzählen. Das ist schon
ja,
ungewöhnlich.
Das kollidierte bei mir dann leider recht schnell mit ziemlich vielen Dingen. Mhm. Allen voran, Digga, South Park hat das halt schon gemacht. So, die haben halt so eine World of Warcraft Episode. Make Love, Not Warcraft, Alter, die ist sensationell. Und
aber das ist doch jetzt nicht der Vergleich, oder?
Naja, warte ab. Ich bin halt nicht drum rumgekommen,
oh nein,
in dieser Warcraft-Welt auch irgendwann was Lustiges zu erwarten. Und das, was da inhaltlich stattgefunden hat, da hat mich halt nichts überrascht. Also, weißt du, in dem Moment, wo der Umstand klar ist, das heißt, der Typ ist 25 Jahre alt geworden und hat aber die Jahre davor sehr viel Zeit mit World of Warcraft verbracht, ist mir doch klar, dass er sich mit Menschen ausgetauscht hat. Also das Spiel funktioniert ja nur so. Da ist klar, dass er sich da mit Menschen ausgetauscht hat und dass, wenn er das immer wieder gemacht hat, dass der die auch irgendwie emotional erreicht hat und so weiter. Mhm. Ich finde, das liegt alles so hart auf der Hand. Weißt du?
Ja, ein bisschen schon. Aber es ist doch trotzdem niedlich, wie er dann so seine erste Liebe findet. Im Realleben
ja,
würde
er
das halt niemals
halt,
ausleben
ja,
können.
Nur,
und so eine Sache.
Aber nur weil er jetzt irgendwie krank war, unterscheidet er sich doch damit nicht von Millionen von anderen Teenagern oder jungen Menschen, die genau das Gleiche jeden Tag erleben. Und da denke ich mir halt so, warum?
Wie meinst du, dass er unterscheidet sich nicht?
Naja, also es gibt doch nur deswegen eine Doku darüber, weil der durch seine körperliche Einschränkung, weil die Eltern davon ausgegangen sind, dass der deswegen halt nicht die sozialen Kontakte pflegen kann, die gesunde Teenager in dem Alter haben. Mhm. Ja, und das hat er aber online eben sehr wohl genau so hinbekommen. Mhm. Davon haben die halt nichts gewusst. Aber ich denke mir so, das, was dann inhaltlich jetzt tatsächlich passierte, eben, dass er da irgendwelche Ladies kennenlernt online und online sogar so ein bisschen der Player ist. Und all diese Dinge, dass er sich da mit Leuten gut versteht oder weniger und das Leben von anderen dadurch in irgendeiner Form bereichert, das passiert doch Millionen von Menschen jeden Tag genauso.
Naja, aber er kann es doch nicht ausleben.
Er kann es halt wegen in der seiner Realität nicht
ja,
ausleben.
Ja, meine ich ja.
Das Traurige ist, das tun ja ganz viele auch gesunde Teenager nicht in der Form, in der sie es online tun.
Ja, gut.
Das steht nochmal auf einem anderen Blatt.
Eben.
Aber so, was soll nur, also ich soll jetzt mörderempathisch sein, nur weil der Junge halt eine Krankheit hat, die auch super viele andere Menschen haben und daran ähnlich hässlich verrecken. Mhm. Aber weißt du, was soll da jetzt? Also was ist da das Ding? Ja, fett für ihn, dass er dieses Online-Ding hatte. Weil so, weißt du, ich habe meinem Cousin auch beim Sterben zugeguckt, so war nicht schön. Mhm. Und da gab es noch kein Online-Gedöns. So, und das wäre für den vielleicht auch cool gewesen, weil der halt auch irgendwann dann im Sauerstoffzelt abhing und nicht mehr mit Menschen interagieren konnte. Mhm. Außer durch irgendwelche Gummihandschuhe. So. Fand ich auch ätzend. Aber ich frage mich halt jetzt bei der Doku, was ist da so dieses Alleinstellungsmerkmal. Also es ist doch eigentlich, das ist halt so ein bisschen das eine Gimmick, dass die Filmemacher hingegangen sind und diese Messaging-Protokolle wieder animiert haben.
Visualisiert.
Und mit O-Tönen versehen zwischendurch von Verwandten, Freunden, whatever. Mhm. Und dann drücken sie halt nochmal ordentlich auf die Tränendrüse mit dem, als wir dann gegen Ende auch diese Trauerrede sehen und wie die da alle zusammenkommen und so. Mhm. Aber darüber hinaus verstehe ich halt nicht, warum diese Doku existiert.
Also was für mich eine Daseinsberechtigung dieser Doku überhaupt hergibt und was ich sehr, sehr sympathisch finde, ist, dass es einen Film gibt, der dir eine andere Seite von Computerspielen oder von der Computerspielwelt zeigt. Weil es gibt ja ein Moment, wo die Eltern auch darauf reagieren, dass er stundenlang irgendwie in diesem Computerspiel festsitzt und dann irgendwie nicht irgendwie rausgeht und interagiert irgendwie mit Leuten. Und dann nehmen die ihm den Computer weg. Und er verfällt ja komplett in eine Depression. So, ja. Weißt, und seilt sich ja komplett ab. Und das heißt ja immer so, bei Eltern so, ja, die wissen nicht, was er da macht und so weiter, er verbringt einfach zu viel Zeit damit. Und dann hat man noch dieses Thema, dass Computerspiele oder so Games allgemein ja immer verteufelt werden als lösen Gewalt aus und bla und diese ganze Diskussion.
Das ist doch auch alles schon so 2000 late, Alter. Das ist doch schon längst nicht mehr so.
Ja, aber das ist doch jetzt wieder ein Lobgesang darauf, dass Computerspiele eben auch Leute zusammenbringen können oder
Szenen, ja, aber dann ist das
Sachen auch erleichtern.
Aber dann ist gut. Ja, aber ist dann diese Doku an Leute, die in unserem Alter oder in dem Alter unserer Eltern sind, gerichtet oder wie?
Also grundsätzlich ist es auf jeden Fall ein Film, der
weil für mich sind das alles keine neuen Informationen, die ich hier bekommen habe.
Ja, neue Informationen sind jetzt nicht groß dabei, aber...
Ja, aber das wäre bei einer Doku halt zwischendurch schon mal ganz cool.
Okay. Ist für mich nicht zwangsläufig irgendwie maßgeblich, dass da jetzt immer neue Informationen bei sind, aber kannst halt trotzdem Spaß haben oder irgendwie Emotionen...
Ja, natürlich, klar.
...in der Doku fühlen, auch aber, ohne dass du weißt, was da passiert.
Also ich konnte mir das auch angucken. Ich fand es halt nur relativ schnell ziemlich boring.
Okay.
Weil wie überhaupt nichts gegen den Jungen und natürlich ist es ätzend, dass er diese Krankheit hatte und fett für ihn, dass er das anderweitig trotzdem irgendwie genießen konnte, so das bisschen Leben, was er da hatte. Aber soll ich dann Empathie aufbringen oder was ist so, ich verstehe halt nicht so ganz, was ich beim Gucken damit soll.
Naja, ich finde es krass, dass du, also natürlich...
Weil es hat nicht viel mit mir gemacht, wirklich.
Ja, ja, bei mir schon, weil ich natürlich habe ich bestimmte Sachen kommen sehen und so und wusste so, ah, okay, alles klar, in der virtuellen Welt. Aber es wurde ja dann schon immer weiter im Laufe des Films ausgebreitet, was er letztendlich da gemacht hat und wie er sich entwickelt hat und wie viel Freunde er gefunden hat. Und dann kommen ja auf einmal die Leute zu Wort, die dann irgendwie mit ihm interagiert haben in dieser Computerwelt und so. Das fand ich schon durchaus interessant und emotional und so, dass er da, dass seine Eltern nicht mal gesehen haben, was für einen Freundeskreis er hat und wie groß der ist und so und wie viel der anderen Leuten bedeutet hat. Das ist an sich schön gemacht so. Und auch wenn
ja, aber eben auch das, ne, kann man halt auf diesen Umstand runterrechnen, dass die Eltern halt eine Generation sind, wo sie es offenbar nicht für möglich halten, dass du mit dem Computer nicht nur Scheiß machst.
Naja, das stimmt.
Aber weißt du, ich meine, jetzt haben wir halt mittlerweile irgendwie Social Media in allen Varianten, wo es mittlerweile ja auch ein echtes Problem ist, weil eben ganz viele junge Menschen halt nur noch Zeit dort verbringen und eben am echten Leben gar nicht mehr so richtig teilnehmen. Und jetzt wurde dieser Junge halt mehr oder weniger dazu gezwungen, am echten Leben nicht mehr teilhaben zu können und kann sich dann da online ausleben. Aber wie gesagt, wie halt auch Millionen anderer Teenager. Ja, also ich habe mich, also ich will die auch gar nicht dissen, die Doku. Ich habe mich halt nur einfach über weite Strecken gelangweilt.
Okay, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also mir ging es nicht so, dass ich mich gelangweilt habe. Ich fand es schon schön, mir die Story da anzugucken und so. Und auch wenn ich jetzt nicht der Rollenspiel-Fan bin, konnte ich verstehen, dass er sich da so reinflüchtet und dass er da irgendwie seine eigene Welt aufbaut und so. Ist interessant gemacht.
Ja, also was diese Machart angeht, eben da war ich halt so ein bisschen vorbelastet durch eben zum einen South Park, dann gibt es ja noch diese Apple TV Plus Serie, wo die das auch super geil machen, immer wieder diese Gaming-Momente reinzunehmen und so.
Das mit dem Typen von hier.
It's Always Sunny.
Ja. It's Always Sunny, ja.
Ja, Mann. Die ist so sehens. Also gerade für Gamer so eine geile Serie, Alter.
Mhm.
Wirklich, die schockt.
Ja, gut, ja,
und
aber
hier
ja
war es halt eben.
Ist ja keine Comedy-Folge.
Nee, drauf. Natürlich nicht. Aber eben, das hat mich nicht groß überrascht, was der hier erlebt hat und dass das natürlich Leute tragisch finden. Aber unterm Strich ist doch für den, wenn du schon mit dieser Krankheit bestraft wurdest, so, dann ist es doch für ihn hammerfett gelaufen, Alter, dass der das so noch, wie gesagt, das bisschen Leben, was er da hat, noch so ausleben konnte.
Ja, ja, klar, es ist gut gelaufen. Das bezweifelt ja auch keiner.
Nee, eben. Mhm. So, aber ich glaube halt, dass
das ist ja
mir
das,
hat
was
diese
meine,
Doku
das
einfach nicht allzu viel
auch,
gegeben. So.
Das Computerspiel eben auch einen positiven Aspekt mitbringen können.
Ja. Aber okay. Das eben, das wussten wir beide halt auch schon vor dieser Doku, das meine
gut,
ich.
Gut, wenn du da nicht, also ich will jetzt nicht empathisch sagen, aber wenn dir das so am Arsch vorbeigeht, dann ist klar, dass du hier nicht viel.
Traurigerweise ja, also wie gesagt, es hat wirklich nicht viel mit mir gemacht.
Abgefahren, okay.
Und guck mal, ich habe ja noch norwegische Gene, Alter, ich wäre eigentlich prädestiniert.
Was zur Hölle ist
vielleicht
passiert?
Vielleicht müsste ich World of Warcraft-Fan sein, um das wirklich
ich bin keiner
zu fühlen.
Ich, also wie gesagt, ich bin ja dann das Gegenbeispiel.
Ja, stimmt.
Ich fand es auch ein bisschen zu sehr mit der Brechstange. Also klar, drücken die dann auf die Tränendrüse. Und
ja, das machen sie schon sehr kalkuliert.
Du weißt,
ne?
Natürlich also, schon, an welcher Stelle, okay, jetzt du Emotionen fühlen sollst und dann das große Finale und so. Das ist schon so ein bisschen, also es ist schon ein bisschen im Drehbuchlein so aufgebaut, ja. Weißt du? da war ich auch schon, dass ich gesagt habe, jetzt chillt mal ein bisschen so. Also ich sehe schon, was ihr okay, hier vorhabt.
Eben, das habe ich mir schon auch gedacht, dass du den Teil auch mitkriegst. Also,
ohne Frage. Deswegen ja. ist das für mich jetzt keine 10 oder so. Aber trotzdem fand ich die Story an sich schön. Und die Geschichte dieses kleinen Jungen, die was fand ich schon was wert, die jetzt zu erzählen. Und im besten Fall vielleicht mal auf diese Krankheit aufmerksam zu machen und so. Und da irgendwie für eine Aufmerksamkeit zu sorgen. Das kann auch nicht schaden. Also insofern.
Aber hat's das bei dir dann wirklich getan?
Ja, klar. Ich habe zum ersten Mal davon gehört und.
Ach komm.
Ich glaube schon.
Digga, du hast noch nie Leute gesehen im Rollstuhl, die an einer Muskelkrankheit erkrankt
Doch
sind?
Doch schon, aber auch da gibt es verschiedene Krankheiten.
Ja, eben, da gibt es ja.
Duchenne heißt die, oder? Die Krankheit.
Da gibt es ja ganz übelst viele Facetten, Alter.
Ja, ja, klar. Aber ich wusste auch vorher nicht, also bevor die Aufmerksamkeit darauf gelenkt worden ist, wusste ich auch nicht, was ALS ist und so. Das sind Sachen so, wo es nicht schaden kann, wenn halt Film oder irgendeine
Kampagne
oder so.
Ja, aber deswegen brauchst du jetzt auch keine Doku über eine Eisbucket-Challenge.
Aber es schadet nicht, weil die Leute dann wissen, was eine ALS ist.
Ja, natürlich. Manchmal braucht es ja auch eine Challenge. Also wenn diese...
Der Zweck heiligt die Mittel.
Ja, ja. Und deswegen, wenn die Doku das hinbekommen hat, dann ist super. Aber ich sage ja, ich hatte all diese Informationen schon.
Okay. Ja, allzu viel Neues habe ich auch nicht gesehen, aber trotzdem ist sie ganz gut gemacht. Und mit dieser animierten Welt hat man auf jeden Fall mal eine Doku gehabt, die in World of Warcraft spielt, die man so auch noch nicht gesehen hat.
Ja.
Und dann hat man ja auch so eine Art Spielfilm, weißt du?
Ja, ja.
Von diesem Typen, der da einfach durch die Gegend rennt und so. Und dann, wir wissen ja, wer dahinter steckt, aber die Leute, die irgendwie mit ihm interagieren, die wissen, die kennen seine Story nicht. Insofern war es schon ganz interessant auf jeden Fall, aber natürlich jetzt auch keine 10-Punkte-Doku. Aber trotzdem war die nett.
Naja, was halt auch super schade ist, dass es halt kaum Leute gibt in dieser Doku, die quasi beide Varianten kennen. Also die Online-Persona kennen und den aber auch im realen Leben. Mhm,
klar. Aber ich fand die Story mit der Mutter und ihrem Sohn auch ganz, ganz cool, weißt du, wo der Sohn ja total autistisch ist und sich von seiner Mutter komplett distanziert hat und die dann irgendwie durch den Jungen dann, mit dem die interagiert haben, dann auch irgendwie zueinander gefunden haben.
Ja, sorry, es ist halt wirklich, Digga, South Park zerschießt mir da so Mann, viel, Alter. Weil das ist halt auch das Ding, man, als Randy sich dann auch für World of Warcraft interessiert und dann eben auch mit seinem Sohn im Spiel interagiert, Alter, das ist so lustig, okay. Mann.
Sorry, Jan.
Oh, es tut mir leid, aber
ich vielleicht, keine Verantwortung
vielleicht mag Jan ja auch South Park, ey, dann muss er sich auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall Episode mag er auch South Park.
Ja, dann kennt er die.
Der kennt die 100%. Ja, auf jeden Fall. Der wird das auch mit Humor nehmen, aber.
Sehr schön. Ja, es tut mir leid. Ich kann halt nichts dafür. Die Doku hat echt nicht viel mit mir gemacht.
Ich kann mir vorstellen, dass er das, glaube ich, differenzieren konnte, South Park von der Doku hier.
Ja. Kann ich nichts dafür, Alter, wenn ich mir die Doku angucke und dann schießen solche Bilder in meinen Kopf. I guess you're just naturally fucked up. Das wird sein, ja, Mann. Zweifelsohne.
Hey, hast du keine Gefühle oder was?
Ja, ich hätte mich ja natürlich sehr viel lieber nicht gelangweilt bei dieser Doku.
Oh Mann. Goodbye-Punkte raten.
Ach ja. Also klar bist du daneben, aber ich habe
ich hab
schon noch ein paar Punkte verteilt, also so ist es nicht.
Ja, okay. Na gut, du bist auch daneben.
Gut, haben wir jetzt etabliert. Sorry dafür.
Wir haben etabliert, dass wir beide daneben sind.
Ja,
ja, sorry Jan, aber ich fand die dann doch okay. Bin da ganz gut. War ganz schön, ihn mal gesehen zu haben.
Siehst du? There you go again, making
me a better person! Was? Umgekehrt, ja.
Was?
Ich bin die better person in dem Szenario, oder?
Ja, eben. There you go again, making me a better person, Alter. Oder so. I love learning
from you. Ach so, ja.
Auch gut.
Ja, jetzt habe ich es verstanden.
Ich glaube es übrigens in beiden Fällen Will Forte. Bester Typ. So, sollen wir Punkte vorlesen? Die sind ja recht ordentlich, Alter.
Ja.
Aber hallo. 8,1 gibt es auf IMDb.
Wow.
Metascore ist bei 78.
Way.
Letterboxd 4,1.
Ey.
Es wird immer überschwänglich, Alter.
Krass.
Und jetzt kommt der Guess.
7,5.
Ah, okay.
7,5.
Aber nah dran.
Ja, nah dran.
Ja.
Ich bei 5.
Bei 4.
Bei 4, du?
Ja.
Verdammt.
Ja,
emotionsloser Klotz.
Ja, heute bin ich der.
Wenn du hast keine Gefühle, dann ich kann auch nichts machen.
Korrekt, ich kann nichts machen. Ey. I'm not part of this. Ich kann nur das drücken.
Ich muss mal das Sampleboard wechseln, Alter.
Das sind Classics, Mann.
Ja, also wirklich.
All-time Classics.
Richtig Classics.
Ja. Na gut, schauen wir mal, was der letzte Film der Episode bringt.
Ne.
Und
von wem stammt der?
Frankreich.
Oh lala.
Schwarm Andi, der auch öfter mal in der Filmgeschichte unterwegs ist, macht eine Delon-Serie.
Ach ja.
Und der hat angefangen mit diesem Film, nämlich Plain Soleil alias Nur die Sonne war ihr Zeuge.
Ja.
Das ist nämlich Schwaben Andi.
Plain Soleil.
Plain Soleil, ja.
Yeah.
Und den grüßen wir mal von mir.
Das finde ich krass, hier. Alter. Ja, liebe Grüße auf jeden. Weil der hat ja auch irgendwie auf Französisch, auf Deutsch und im internationalen Raum dann auf Englisch drei völlig unterschiedliche Titel.
Wie heißt er auf Englisch?
Purple Noon.
Okay, ja, das ist wirklich was anderes.
Und auf Deutsch eben Nur die Sonne war ihr Zeuge.
Mhm.
Also, ja.
Auch ein starker Titel, wie ich finde. Siehst du wahrscheinlich wieder anders?
Ja.
Weil er jetzt abweicht vom Original, aber trotzdem ist das ein cooler Filmtitel. Nur die Sonne war ihr Zeuge.
Er würde für einen Western irgendwie besser passen, finde ich.
Weiß nicht. Sonne spielt ja hier schon, ist ja schon alles sehr sonnendurchflutet, die Bilder.
Ja gut, das ist auch ne, Soleil und Noon und so weiter, das
ja.
Kommt so ein bisschen durch. Oder bisschen zieht sich schon. Durch, ja.
Von 1960.
Mhm.
Und wir haben uns, glaube ich, kurz mal über den Film unterhalten.
Ja.
Weil wir haben ja über den talentierten Mr. Ripley geredet aus den 90ern. Das war, glaube ich, auch ein Auftragsfilm. Und es kann sein, dass wir im Zuge der Rezension auf jeden Fall erwähnt haben, dass es da schon frühere Verfilmungen gab. Aber ich hatte nicht auf dem Schirm, dass das eine davon ist.
Ey, auch nicht.
Und
ich wusste wiederum, dass es Verfilmungen gab, noch ja. Andere. Aber ich hatte das bei dem Film überhaupt nicht auf dem Zettel.
Nee, hatten wir beide nicht. Insofern waren wir recht überrascht, in welche Richtung das dann ging. Und dass wir dann gecheckt haben, alles klar, das ist eine weitere Verfilmung des Patricia Highsmith-Romans.
Ja, das hast du sehr viel früher geschnallt als ich.
Ja, ich habe nochmal geguckt. Es steht tatsächlich auch im Vorspann, dass es The Talented Mr. Ripley ist oder
ach,
so, keine
komm.
Ahnung. Ja, ja, es steht, das ist Patricia Highsmith, da steht sogar der Titel vom Buch. Also,
kannst du mal sehen, wie aufmerksam nicht, wir sind.
Wo du da warst.
Ja.
Also es steht nicht nur irgendwie nach einer Novelle, sondern es steht auch noch der Titel.
Und das ist so lustig, ne? Weil ich war vom Intro so visuell so geflasht.
Mhm.
Sollen wir vielleicht erstmal Punkte raten, bevor wir jetzt hier
ja.
Ins Detail gehen?
Lass uns das
aber
machen.
Aber ich mache da gleich weiter. Ich bin dran und ich sage 8.
Mhm. Ich
kann
sag
mir vorstellen, dass du das gut fandest.
7. Mhm. Auch wenn das Kind wahrscheinlich schon längst in den World of Warcraft Brunnen gefallen ist.
Wer weiß, also nachdem ich jetzt hier unter Umständen daneben lag. Sehen wir dann. So, wo war ich stehen geblieben?
Bei der Intro.
Genau. Ich habe da nämlich, war ich schon ziemlich geflasht von dem Film, weil ich das cool fand mit diesen na, diesem Postkarten-Look, dass wir immer dann handschriftlich sehen, also der Credit wird quasi handschriftlich eingetragen. Ist jetzt nicht so, als hätte es das noch nie gegeben, aber es geht dann halt direkt über in eine Szene, wo er Postkarten schreibt. Und das fand ich einen ziemlich sexy Übergang.
War ein sehr guter Übergang.
Und deswegen war ich eher so völlig beim Visuellen, dass ich gar nicht richtig gelesen habe, was in den Credits steht, sondern
so.
Eher so ein bisschen auf die Optik geguckt habe.
Ja, weil das ist ja auch eine Anspielung darauf, weil wir sehen ja öfter mal, wie er irgendwas schreibend übt oder versucht zu kopieren.
Ja, yeah, eben, weil er Dinge fälscht, Unterschriften
ja,
und
genau,
sowas.
Ist natürlich geil, dass der Vorspann das aufgreift. Ja.
Deswegen fand ich das dann visuell schon so irgendwie so cool gemacht.
Voll.
Gute Einstimmung irgendwie auf das Ding.
Mhm.
Aber ja, das hat dann eine ganze Weile gedauert, bis ich gerafft habe, dass das im Grunde der talentierte Mr. Ripley ist.
Auch nicht schlecht.
Naja.
Da können wir fast schon, wir haben ja vorhin unsere...
Hast du dann irgendwie angefangen, das zu vergleichen oder so, wenn du das so früh geblickt hast?
Zwangsläufig, ja. Also es war dann schon so, dass ich dann im Laufe des Films mal geguckt habe, wo denn die Unterschiede sind. Und dann kam natürlich hier der Kumpel von ihm, der auch so ein bisschen, unsere Hauptfigur so ein bisschen beäugt hat, weißt du, so Dicky und so hin und her. Und dann dachte ich so, ja, okay, und wie war das? Das war Philipp Simon Hoffmanns Rolle im Original und so. Und wie war das da und da und wie wurde es hier aufgezogen? Ich habe es zwangsläufig dann ein bisschen miteinander verglichen und auch so bestimmt.
Aber hieß nicht, war Dicky nicht Jude Law im Original? Quatsch, nicht im Original, halt in dem, den wir hier schon besprochen haben.
War Jude Law Dicky, Alter?
Ich meine, also warte mal, ich gucke das vielleicht nochmal nach.
Das ist eine sehr gute Frage.
Weil er heißt ja hier Philip Greenleaf, ne?
Ja, genau.
Ja. Und sein Kumpel dann Dicky.
Das haben die, glaube ich, auf jeden Fall
gemacht. Ja, doch. Dicky Greenleaf ist Jude Law.
Ach, das war Jude Laws Rolle.
Ja.
Okay.
Ja.
Ja.
Ja, und aus Marge Sherwood haben sie Marge Duval gemacht. Also es gibt schon ein paar kleine Unterschiede, aber die Story ist halt wirklich das Gleiche.
Mhm. Voll.
Ja, und deswegen können wir das kurz zusammenfassen. Also Tom Ripley wird von Mr. Greenleaf Senior aus den USA nach Rom geschickt, um seinen verwöhnten Playboy-Sohn Philipp abzuholen und ihn halt zurückzubringen in die USA. So, und als Gegenleistung soll Tom dafür $5,000 bekommen. Und als der Film anfängt, ist er eben schon mit Philipp in Rom, wo ihm Philipp dann auch erzählt, ja, ja, klar, komme ich wieder mit in die USA und logisch kriegst du dann deine Kohle und so weiter, also er weiß Bescheid.
Mhm.
Aber wir erfahren dann, dass der überhaupt nicht die Absicht hat, da zurückzukehren.
Aber die Prämisse kommt ja nur direkt am Anfang des Films. Da hast du immer nicht gecheckt, dass das Ripley... Dass das
Nein, wir sind doch schon in Rom, als der Film einsteigt.
Ja, ja, aber...
Wir erfahren dann anhand von Dialogen, dass sein Vater noch in den USA ist und so weiter. Nee, da hat nichts geklingelt. Das ist ja krass, okay. Ja, ist heftig. Wirklich, erst beim Namen, Alter. Ja, ist krass. Dünn, aber ich...
Ja, weil da muss ja eigentlich schon klar sein,
sehr gespannt
okay,
reingezogen.
Die Story muss ja schon bekannt vorkommen irgendwie.
Hey, ich war,
dass der
Alter,
Typ ihn versucht zu überreden,
ehrlich,
zurück nach Amerika zu kommen.
Die ersten paar Minuten, ich bin gar nicht drauf klargekommen. Was für ein sexy Motherfucker ist bitte Alain Delon?
Naja, sowieso, ja klar.
Ja, sowieso wäre so, ja okay, war einmal wahrgenommen und jetzt ist gut, jetzt kann ich mich auf den Film konzentrieren. Digga, das lenkt so ab.
Der Typ ist einfach geboren, Filmstar zu werden, so mit der Optik.
Unglaublich,
das ist
Alter.
Das ist doch schon klar.
Und dann taucht in einer Miniszene, also weil sie wirklich als Komparsin einfach am Arm von einem Typen hängt, auf den die kurz treffen.
Seine Freundin,
Romy Schneider auf. Und ich dachte sofort, Alter, wie krass, nimmt die sofort den kompletten Screen ein. Mhm. Das ist unglaublich, wie die Kamera diese beiden liebt, ey.
Ja, ja.
Wow. Deswegen, also ich war mit der Handlung so, ich musste da echt reinkommen, weil ich war wirklich quasi geblendet von Alain Delon die ganze Zeit.
Ja, ja.
Und dann auch, Mann, also die Klamotten, Mann, das hat alles so viel Style, ey, wie es stilvoll ist dieser Film. Ey.
Ich dachte auch die ganze Zeit so, Alter, der Typ ist einfach geboren, so einer von diesen großen Filmstars zu werden. So mit der Optik war das so klar.
Ja, aber ich finde halt auch die Zeit mit den Klamotten, du bist
die
mit,
Autos,
mit
alles,
so
ja.
wenig guten Teilen so perfekt angezogen, Alter, in der Zeit. Weißt du, wie er mit seinem, Alter, ein gutes Hemd, eine Hose und ein paar Slipper, eine gute Uhr dazu und der ist ein Gürtel und der ist perfekt angezogen, Alter.
Ja, klar.
Und sieht dabei halt so aus. Also es war schon... Visuell
du
erst
40
mal,
andere
erst mal
Accessoires.
Ja, ohne Scheiß, Alter.
Ja, ja, auf jeden
also,
Fall.
Das ist schon einfach geiler, zeitloser Style, Mann.
Mhm.
Naja. Und jetzt sind wir eben in Rom und wir erfahren halt über die Freundin oder die Verlobte mittlerweile, Marge, die ist Philipps Verlobte, und über sie erfahren wir dann, dass der ja da nicht wirklich die Absicht hat, zurückzukehren.
Mhm.
Und so hängt sich Tom an die beiden ran. Und dann gibt es eine Bootstour und. Und irgendwie versucht er halt nach und nach natürlich an seine Kohle zu kommen und ist da aber wahnsinnig opportunistisch unterwegs. Und durch dieses Postkartenschreiben am Anfang kriegen wir schon mit, dass er auf jeden Fall auch eine große betrügerische Ader hat.
Mhm.
Klaut dann auch mal so einer Lady irgendwie kurz ein paar Ohrringe. Und also er ist halt schon ein Gauner.
Ja. Und manipuliert hat
auch.
Auch
wenn er dabei verdammt gut aussieht und gut angezogen ist.
Mhm.
Aber ist halt wahnsinnig opportunistisch unterwegs.
Die Szene hat mir ein bisschen gefehlt, weil da konnte ich mich erinnern an talentierte Mr. Ripley, dass da diese gaunerische Absicht etabliert wird, indem er sich sofort als Greenleaf irgendwie ausgibt auf diesem Bahnhof vor dieser ehemaligen Schulkameradin von ihm, weißt du?
Mhm.
Die ihm dann zufällig begegnet. Ich glaube, das war hier Cate Blanchett, glaube ich, in der Rolle.
Ja.
Die dann auch in diesem Bahnhof, und dann sagt er so, ach, du bist Greenleaf und so hin und her, und wir waren auf einer Uni und so hin und her, und er schlüpft sofort in diese Rolle.
Mhm.
Das wurde hier nicht so krass etabliert. Das heißt, es kam mir wesentlich dezenter, so diese Momente mit dem Ohrring und so, wo du merkst, okay, der ist auf jeden Fall ein bisschen betrügerisch unterwegs.
Ja. Stimmt, ja. Das ist ein bisschen schleichender.
Ja, ja, genau.
Mhm.
Ja, und dann, wie geht's weiter?
Naja, irgendwann lässt der Vater halt verlauten, dass die Mission als gescheitert angesehen wird, bricht dann den Kontakt zu Tom ab.
Mhm.
Und jetzt muss der halt mit seinen Betrügereien anderweitig gucken, wo er bleibt.
Mhm.
Und ja, da ist er schon recht kreativ unterwegs.
Ja, jetzt die Frage, wie weit wir hier erzählen.
Ich würde sagen, bis hierhin. Also,
okay.
Oder willst du spoilern?
Naja, es ist
glaub, alles darüber hinaus jetzt.
Bis jetzt klingt es unspektakulär, aber es passiert ja schon was Spektakuläres, wo es dann in die, wo es dann ins nächste Level reingeht.
Ja,
aber ja, klar, können wir
natürlich. Naja, also eben, Tom gerät sehr schnell in echt große Schwierigkeiten und ist da aber ziemlich smooth unterwegs, ey. Also sowohl optisch als dann eben auch in seinem Handeln.
Ja. Du hast mich ja gefragt, ob ich zwangsläufig diesen Film verglichen habe mit dem talentierten Mr. Ripley.
Mhm.
Das ist gleichzeitig das große Plus des Films, die Besetzung durch Delon und Co., aber gleichzeitig ist auch so ein bisschen der, ich will nicht sagen Genickbruch, weil das klingt auf jeden Fall zu hart, weil dafür ist der Film einfach immer noch zu gut. Aber ich fand tatsächlich Matt Damon wesentlich glaubhafter in der Rolle, weil er ein bisschen unscheinbarer ist als Delon. Delon ist als Tom Ripley in meinen Augen viel zu gut aussehend und viel zu smooth und viel zu cool für diese Rolle. Da fand ich schon Matt Damon cooler, weil der so ein bisschen dieser Typ war auf der Uni, der nie beachtet worden ist. Und jetzt so ein bisschen Akzeptanz findet, indem er so eine Rolle schlüpft von einem Typen, der einen viel größeren Status hat als er. Und Delon und sein bester Kumpel sind hier irgendwie auf einem ähnlichen Level, was so die Ausstrahlung und das Flair angeht. Jude Law wiederum fand ich perfekt besetzt, als neues Pendant zu seinem alten, weil das ist nicht nur optisch irgendwie, sieht er dem super ähnlich, diesen französischen Schauspieler, der ihn gespielt hat.
Ich finde Jude Law noch eine Ecke besser tatsächlich als jetzt hier Maurice Ronet.
Ah, okay.
Den wir übrigens auch in Fahrstuhl zum Schafott hatten. Ne?
Ach, da war der drin, okay. Ja. Auch großartig besetzt.
Ja, der macht das super, auf jeden Fall. Aber ich finde, das hat beides so ein bisschen was dafür und dagegen. Also spricht schon auch einiges für den wir besprochen haben.
Mhm.
Die amerikanische Version. Aber hier, Alter, ich finde, für mich funktioniert Alain Delon genauso wie Matt Damon. Ich weiß schon, was du meinst. Bei Matt Damon, der bringt das halt mit, dass man dem glaubt, dass der aus schwierigen Verhältnissen kommt und wie du sagst, eben früher nicht so wirklich Anschluss gefunden hat und sich dann was einfallen lassen musste und so. Genau. Und bei einem Delon fällt es einem schwer zu glauben, dass dem nicht alles vor die Füße geworfen wird.
Richtig, ja.
Ich weiß, was du meinst, aber ich finde so mit diesem, der spielt das so ein bisschen street smart, dass ich das irgendwie glaube. Also, weil ich finde, gerade so im direkten Vergleich, wenn dann Philipp ihm sagt, so Mann, so hält man das Messer nicht und überhaupt, und wenn er sich dann Philipps Klamotten überwirft und vorm Spiegel steht und versucht, wie er zu sein und so weiter, wo du schon merkst, okay, da ist schon nochmal eine Stufe, da ist er halt nicht reingeboren worden, so, und er wäre aber so gerne irgendwie da. Und irgendwie bringt er das spielerisch, dass ich ihm das geglaubt habe. So, ich fand, das hat funktioniert.
Okay. Ja, das hat für mich auch funktioniert. Das macht das schon gut, aber ich hätte mir dann einen weniger charismatischen Schauspieler, das hat sich gewünscht im
Krass. Zentrum.
Das wäre für mich irgendwie.
Ja, ich finde, also er ist das, was diesen Film wahnsinnig sehenswert macht.
Cooler. Aber. Ja, der trägt den schon. Und das ist natürlich der Grundstein einer riesen Karriere für ihn gewesen.
Tatsächlich finde ich, so wie der Film aussieht, ist die Handlung fast egal, Alter.
Okay, das ist der klassische Style over Substance, also demnach?
Nee, weil die Handlung funktioniert ja für mich trotzdem.
Mhm.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass die auch nicht da sein könnte und ich fände es trotzdem schön anzuschauen. Also weil der halt auch bildsprachlich so und eben wie der inszeniert ist und ich finde die Musik echt gelungen. Nino Rota übrigens.
Ja, kennen wir ja von The Godfather.
Ja. Und René Clément, der hier Regie geführt hat, der hat da scheinbar echt ein gutes Händchen bewiesen, finde ich, weil für mich funktioniert der Film echt gut.
Ja, auch ein großer Regisseur, Verbotene Spiele hatte ich schon von ihm. Ein anderer.
Das war der, den du gebracht
hast.
Ja,
ein anderer großer Film von ihm, den habe ich hier schon im Podcast auf jeden Fall gebracht. Der hat mir auch sehr gut gefallen.
Ja.
Ja, Delon, ich habe auch ein Interview gesehen von Delon, wo er in höchsten Tönen über ihn schwärmt und meinte, er hat schon mit Visconti gearbeitet und mit großen Regisseuren, aber er meinte, niemand hatte Schauspielführung und so Filmverständnis wie Clément, der war ein absoluter König. Okay. Den verband auch eine große Freundschaft mit ihm insofern.
Okay.
Über den lässt er nichts kommen, ja.
Mhm.
Ja, und das ist schon geil. Es ist wie der talentierte Mr. Ripley, der hat das auch geschafft. Wie krass der eigentlich dieses Urlaubsflair auch rüberbringt. Ja. So. Und dann aber auch so, dass eben nicht alles Gold ist, was glänzt. Und auch wenn die Sonne scheint und auch wenn alle cool aussehen und schön sind, weißt du, und du geiles Essen hast und am Meer bist, tun sich ja trotzdem Abgründe auf, weißt du.
Ja,
und,
ist genau das, ja.
Das ist schon ganz geil. Also ich mag diese Filme, die so auf den ersten Blick voll malerisch sind, wo du denkst, ja, da will ich auch gerne sein. Und dann am Ende des Films denkst du, nee, da willst du nicht wirklich sein.
Ja. Ja.
Das ist einer von denen.
Ja, ich mochte den.
Ja, guter Film. Weiß nicht, im direkten Vergleich wäre ich wahrscheinlich beim 99er Mr. Ripley.
Ich müsste nachgucken, ich weiß gar nicht mehr, was ich dem gegeben habe.
Punktemäßig weiß ich jetzt auch nicht, aber gefühlsmäßig würde ich sagen, auch wenn er sehr stylisch ist und cool, kam der mit ein paar Sachen um die Ecke und allgemein die Besetzung des Hauptdarstellers, die hätte ich wahrscheinlich dann präferiert, auch wenn Nur die Sonne war ihr Zeuge natürlich auch ein großartiger Film ist, ohne Frage.
Wir waren beide bei 8 Punkten.
Wir waren beide bei 8. Mhm. Dann passt das tatsächlich zu meiner Aussage, weil der hier ist knapp darunter.
Okay.
Aber ist natürlich trotzdem ein großartiger Film mit tollen Schauwerten und großen Films aus der damaligen Zeit.
Ja.
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 Danke, Schwarm, Andi.
Ja, auf jeden Fall. Ey, danke. Ich hatte den Film mal so null auf dem Zettel.
Mhm.
Ich finde das Poster nicht so gelungen. Finde irgendwie, also finde ich von dem 99er auch nicht.
Mhm.
Das vereint die auf jeden Fall auch, aber irgendwie wäre da was Cooleres drin gewesen, finde ich.
Wahrscheinlich schon, ja. Wir werden sehen, was der nächste Monat bringt. Da hat Schwarm Andi schon den nächsten Delon-Film in den Ring geworfen, nämlich Monsieur Klein. Wird von uns besprochen. Gucken wir mal, was der
sehr
kann.
Sehr schön.
Mhm. Werden wir sehen. So, jetzt ruft mich Classic Dave an, Alter.
Willst du jetzt rangehen, oder was? Er geht ran. Na gut.
Dave, wir sind mitten in der Aufnahme. Was ist los?
Ist schon gut. Du, ich habe das nur verpasst heute Morgen.
Wie er sie ignoriert? Okay. S-Bahn fertig gemacht
habe, hochzuladen. Okay.
Okay, wir hören jetzt Gast beim Telefonieren zu.
Kann ich gerne machen. Soll ich dich nach der Aufnahme mal anrufen, wenn wir hier fertig sind?
Gerne.
Okay, grüß nochmal alle.
Grüße an die Hörer. Bleibt uns toll.
Alles klar, bis später. Tschö.
What's up? I'm Dave.
He's Dave, ja. Können wir eine 2,5 Untertitel können wir hinzufügen. Eine Spielerei. Dave war noch am Start.
Na, super.
Nee, das reicht nicht.
Nee.
Das reicht nicht für einen Credit.
Nicht wirklich.
Ja, nur die Sonne war ihr Zeuge. Ansonsten fertig, oder?
Würde ich auch sagen. Sollen wir mal Punkte vorlesen?
War cool, lass Punkte vorlesen.
7,7 auf IMDb, kein Metascore. Ist auch lustig, ne? So der Film von 99 hat 5 Oscar-Nominierungen und bei dem reicht es nicht mal für einen Metascore.
Ja, ist wirklich hart.
Letterboxd 4,0.
4,0?
Mhm.
Das ist doch alles sehr ordentlich.
Ja.
Und wo bist du gelandet? Ich habe ja schon verraten, ich bin bei einer 7,5.
Sehr schön. Ich bin bei 8.
8 Punkte von dir?
Ja.
Okay. Das heißt, für dich kein Unterschied zwischen dem Neuen und dem Alten?
Nee.
Und,
anscheinend nicht. Witzig.
Ja, cool.
Hätte ich im Vorfeld nicht gedacht.
Bei mir passt das. Ich hätte den Neuen wahrscheinlich einen Tick vorgezogen, aber den Amerikanski. Aber es ist trotzdem natürlich ein geiler Film.
Also jetzt so rückwirkend hätte ich auch gedacht, dass ich den von 99 besser fand.
Mhm.
Kannst du mal sehen. Völlig geblendet von Delon.
Ja, das ohne Frage, aber er kam mir auch ein bisschen gemächlicher vor als der 90er. Ich glaube, der hat ein bisschen mehr Werf gehabt.
Ah ja?
Jetzt so ein Tick.
Mhm.
Das ist jetzt auch ein Weilchen her, dass wir den gesehen haben.
Ja, ja, voll. Nee, war auf jeden Fall sehr cool.
Ja. Hat so ein bisschen den Sommer zurückgebracht bei -7 Grad.
Ach Gott, ja. Wir sprechen hier drüber, während es draußen schneit, Alter.
Ja.
Super. So, wir haben Endstand. Du bringst es auf 5 miese, ich auf 2.
Habe ich gewonnen.
2. Damit hast du nicht gewonnen.
5-2, ja, scheiße. Ich dachte, ich hätte gewonnen, rechnerisch. Ich habe so ein bisschen mitgerechnet und dachte, es müsste reichen.
Still just mistrusting of the Swiss.
Ja, mistrusting of the Swiss, genau, das ist es. Ja.
Das ist es.
Der Swiss, the evil Swiss wieder, hat es wieder für sich entschieden. Egal, wird mein Jahr trotzdem.
Ja.
Ich bin noch ein bisschen am Aufwärmen, aber es
ja,
wird doch
legitim.
Ja.
Dann zählt nur, was am Ende bei rauskommt.
Auf jeden Fall. Da sind wir fertig für diesen Dienstag. Wir können natürlich darauf hinweisen, dass wir bei Patreon und Steady zugegen sind. Die Tabelle wurde freigeschaltet für alle Menschen jetzt da draußen. Ihr dürft alle jetzt freien Zugriff auf die Tabelle haben.
Yay.
Linktree, Link, TR und dann .ee. / bewegt mit Banausen, da kommt ihr auf den Linktree, da könnt ihr auf die Tabelle, auf Steady, auf Patreon und auf alle relevanten Webseiten von uns zugreifen. Und da würden wir uns freuen, wenn wir euch im kleinsten Paket begrüßen dürfen. Da haben wir nämlich Videocontent ohne Ende. dass wir da hochladen, immer wieder von Zeit zu Zeit. Und dann dürft ihr auch Losfilme beitragen, ihr dürft Auftragsfilme beitragen. Und jetzt ruft Classic Dave nochmal an. Ist der dämlich?
Der ist doch matt, ey.
Ist der dämlich oder was? Und
der ist so besoffen.
Der ist wirklich besoffen um 17.30 Uhr. Feierabendbier hier in der Kneipe getrunken und gesungen. Mendocino, Mendocino. Und taumelt aus der Kneipe raus. Das ist einer davon, von den Typen, die du gesehen hast. Lee.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, und dann gibt es noch das Auftragspaket und das Sonderepisoden-Paket. Das heißt, jeden Sonntag um 18 Uhr bringen wir auch nochmal eine Episode mit zusätzlichen Rezensionen, als das Fußvolk hören kann, weil im Moment hört ihr die Dienstagsepisoden und die Bastarde. Und hinter der Paywall gibt es noch mehr Stoff von den Bewegtbildbanausen. Und dann gibt es noch Auftragsmacht. Da könnt ihr jeden Monat diese Auftragsfilme, die wir jetzt, wo wir jetzt drei davon behandelt haben, dürft ihr dann auch raushauen.
Ja, könnt ihr mitgestalten hier.
Ja, könnt ihr gerne virtuell mitgestalten, ja. Wie bei World of Warcraft könnt ihr hier mitwirken bei uns.
Ja, genau. Ja. Schalten wir euch auch zu.
Definitiv. Insofern, das unsererseits. Dann hört natürlich auch bei den ganzen Kollegen rein, die wir hier begrüßen. Demnächst dürfen wir auch mal wieder den einen oder anderen auch zu Gast haben, damit ihr nicht denkt, so jetzt machen die nur noch zu zweit oder was, aber...
Ja, ja. Aber wir brauchen auch im neuen Jahr wird es Gäste geben.
Auch da wird es Gäste geben, aber im Grunde müssen wir beide eigentlich schon ausreichen, oder?
Ja, ja.
Wir sind ja die Quotenkönige.
Na, logisch.
Ja, klar. Also solange wir da sind, ist alles fein.
Oder ich zumindest.
Ja, oder du zumindest, ja klar. Ich werde nur mitgeschliffen. Ich bin der Elton.
Nein, ich wollte jetzt wieder auf unsere erfolgreichste Episode anspielen.
Ach so, ja, stimmt, da war ich nicht dabei.
Ja, da warst du nicht dabei. Ja,
das ist wahrscheinlich das Geheimrezept der Episode gewesen. Ich war nicht dabei.
Sei Quatsch. Ja. Nee, wunderbar. Das hat wieder großen Spaß gemacht.
Fand ich auch.
Abwechslungsreiches Programm heute.
Ja, grüße an alle.
Was das nächste wird. Und dann sind wir raus.
Ja, freut euch auf die nächste Episode. Bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Peace.
Bewegt Bild Banausen.